Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz.
Yeah. Yes.
Hallo.
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 Na?
Geil.
Ja. Also geil im Sinne von wir freuen uns.
Ja. Yeah.
Wir freuen uns sehr und alle anderen freuen sich auch. Wir haben schon mehrfach auf mehreren sozialen Medien gehört, dass die Leute sich sehr auf diese Folge freuen, fast so sehr wie wir.
Ja. Heute können sie sich aber wirklich freuen. Heute ist eine tolle Folge.
Gay Camp Queer Overload heute.
Absolut.
Ja. Und das alles in einer Person.
Travestie vom Fass.
Die Weltpräsidentschaft, alles.
Und mehr Perücken als alle Drag Queens in Berlin haben.
True. Die Rede ist natürlich von
Cher.
Ja, das müssen wir gleich vorweg sagen. Paul sagt immer Cher.
Ich sag immer Cher.
Wie man das in Deutschland halt so sagt.
Wie Thomas Gottschalk.
Cher. Wie sie halt heißt.
Okay.
Thomas Gottschalk hat sie auch immer als Cher angekündigt. Bei Wetten, das sind sie immer so, huh?
Ja, also es ist eine der seltenen Folgen, die wir einer einzelnen Person widmen, weil sie unserer Meinung nach natürlich so dermaßen wichtig ist für uns, für die Zuhörer und Zuhörerinnen und für die ganze Welt.
Ja, verdammt.
Cher ist eine Welt.
Ja, und halt also auch schon seit, ich meine, wie alt ist die Dame jetzt?
100.
74.
74.
Stell dir mal vor, 74. Soll ich mal sagen, meine Mutter, wie alt ist meine Mutter? Warte mal. 78.
Deine Mutter.
78. Meine Mutter sieht nicht aus wie Cher.
Nein.
Also doll.
Nein.
Doll.
Und es war ja beim letzten Konzert, auch als sie hier in Berlin war, es war ja bei der Tour, sie hat es auf der ganzen Tour gemacht, natürlich nicht nur bei uns, aber es war dann immer der Running Gag, so what's your grandma doing tonight?
Aber ich habe gelacht.
Natürlich, wir alle. In schwuler Glückseligkeit hingen wir auf den Rängen und so, sie hat's gesagt.
Wir wollen alle unsterblich werden, wie Cher.
Naja, und ich meine, let's face it, ne? Ich meine, die Alte ist jetzt seit 58 Jahren, steht sie im Rampenlicht und hat das Feld wahnsinnig geprägt natürlich, hat uns gerade auch uns schwule Männer wahnsinnig geholfen und hat für die Frauenbewegung wahnsinnig viel getan, teilweise glaube ich auch unbewusst. Und sie ist einfach, also sie ist Camp bis zum Abwinken. Die Alte hat Sachen angehabt, Bob Mackie rauf und runter, wo man sich heute noch fragt, why? Aber toll. Also auch dieses Oscar-Ding mit diesem Putz da oben auf dem Kopf.
Super.
Das Vogelhaus.
In so einem Lastwagen hingefahren, weil sie sich nicht sitzen konnte in dem Kleid. Und danach wurde sie im Lastwagen auch wieder weggefahren. Also.
Ja, aber Madames Modeverständnis lässt sich ja mit einem gesunden Fuck you, I'm pretty zusammenfassen.
Wie meins?
Katze.
Wie meins?
Ja, und vielleicht ist sie auch deswegen allgemein so bewundert im draggigen Berlin, weil Madame einfach Sachen angehabt hat, die ihr euch alle nicht trauen würdet. Geben wir es ruhig zu.
Doch, würden wir. Aber also. Das Tolle ist, dass sie die erste war, die... Oh Gott, wir gehen schon mitten rein. Ich will erst was anderes wissen. Ich will erst mal wissen, wann war eigentlich der Moment, an dem ihr euch in Cher verliebt habt? Könnt ihr das fest, weil ich habe so einen Moment und deswegen gibt's das bei euch auch?
Dann fang doch an, Schatz.
In Corona-Zeiten umso mehr tun mir alle leid, die so einen Moment nicht erleben können, weil es fand statt in einer Großraumdisco in Köln, wo 100 schwule, schwitzende Leiber aneinander schweißglänzend rumtanzten zu einem Lied, was das erste Mal, was ich gehört habe, und zwar Believe. Also es muss, wann war das, 97, 99 irgendwas drin oder 2000 irgendwas, keine Ahnung, Anfang des
2000s.
Und es war Belief und ich kannte es noch nicht und es kam zu der Situation, die ich noch nie vorher und nachher erlebt habe, dass der DJ hat im Prinzip runtergedreht den Sound und die ganze Meute hat diesen Song weitergesungen.
Oh.
Und das war so, da habe ich so eine Gänsehaut gekriegt und das war so ein Moment, wo alle gleichzeitig dasselbe gefühlt haben. Und dieses Gefühl, das kennst du als DJ natürlich besser, das hatte ich vorher noch nie. Ich bin ja nicht so ein Community-Typ und so und da fühlte ich mich wirklich in dieser Masse der gleichdenkenden, gleichliebenden, homosexuellen, fühlte ich mich familiär verbunden zu allen. So, Wenn man das so sagen kann. Also, ja, kann und man. Das war ganz toll.
Das ist ein irrer Moment. Ich hatte das allererste Mal sowas Ähnliches, als ich bin ja 98 nach dem Internat nach Köln gezogen und da im Schulz liefen zum ersten Mal die Stadtgeschichten verfilmt. Und das war das erste Mal, dass ich in einem Raum mit lauter Schwulen war.
Ja.
Und wir hatten alle den gleichen Humor. Wir haben alle an den gleichen Stellen gelacht, wo ich normalerweise so alleine gelacht hätte im Raum. Genau. Und plötzlich waren wir alle an den gleichen Stellen amüsiert oder betroffen oder so. Und das erste Mal so ein Gefühl von Einigkeit zu spüren und von, ach so, wir gehören doch zusammen, auch wenn wir irgendwie bitchy sind untereinander und so. Genau. Aber this is my tribe. Das war ein tolles Gefühl.
Ja, ich bin ja so ein Lonely Wolf eigentlich, aber das war wirklich besonders. Ach, das war meine Share.
Paul.
Also mein Share-Moment ist ein komplett Tatjana entgegengesetzter Moment, weil er ein zutiefst privater Moment ist und überhaupt nicht mit anderen Leuten stattfand. Weil Cher hat was gemacht, Cher macht die ganze Zeit was ich von Künstlerinnen so eigentlich nicht kenne, nämlich Madame arbeitet. Madame hat auch irgendwann mal auf die Frage, ob ihr Belief oder gefällt oder nicht, gesagt, no, irgendwie so, that just work and it's a success.
I didn't want to do it.
And that's nice und so. Und das heißt, es gibt ein paar Momente in Chers Biografie, wo sie Songs singt, die ihr wirklich was bedeuten. Und einer davon heißt Walking in Memphis.
Ach, schön.
Und ist eigentlich in Deutschland zumindest ein riesiger Hit von einem Singer-Songwriter gewesen in den 90ern, der Mark Cohen hieß. Und den hat Cher 8 oder 9 Jahre später nochmal aufgenommen. Und als ich den das erste Mal gehört habe, musste ich weinen. Hm. Nicht nur, weil das Lied schöner war als im Original, sondern weil man sofort gemerkt hat, da singt jemand was ihm wirklich was bedeutet und was er meint. Und dass die Frau eigentlich keine Disco-Ikone ist, sondern im tiefsten Grunde ihres Herzens ein Rock-Chick.
Ja.
Und das immer gewesen und dass sie irgendwie eigentlich nichts weiter braucht als einen guten Blues-Tune und eine Lederjacke und dann ist sie eigentlich glücklich und sie selbst. Und das war so zu merken und das ist 20 Jahre her und das werde ich, glaube ich, nicht vergessen. Das war sehr schön.
Ja, die hat ja mehr zu bieten als Disco-Pups. Ne? Also Disco-Pups hat sie auch gemacht, hat auch super funktioniert, zum Beispiel bei mir, aber diese, wie soll ich sagen, die Geburt von Cher mit Folk-Songs in Amerika und dann versucht Rock und dann versucht Disco und so, die hat eben alles dann die hat alles ausprobiert, aber manche Songs sind zu ihren geworden. Ne? Ja. Es gibt ja so eine Handvoll Songs, dazu gehört natürlich Walking in Memphis ganz doll und Belief auch, aber auf einem anderen Niveau. Das sind Cher-Songs durch alle Genres und das ist auch eine Ausnahme, finde ich, dass die alles bedient hat und überall Erfolge hatte.
Ich hatte mal die Idee, würde wahnsinnig gerne mal eine Compilation machen, wo Pop-Ikonen, die wir alle feiern und lieben, einmal die Musik machen, die sie eigentlich gerne machen wollen würden, ohne dass ein Label da reinquatscht und denen vorgibt, was sie eigentlich machen müssen. Also Kylie natürlich so Impossible Princess und so, ne? Diese Zeit, wo es irgendwie more alternative und grungy war und so, das war ja eigentlich ihr Ding, die mag ja das Pop-Ding gar nicht eigentlich und muss es halt bedienen, weil das das Einzige ist, was sich verkauft. Das fände ich total spannend und da ist natürlich, Cher wäre auch eine super Kandidatin. Ich muss tatsächlich sagen, für mich war das ein Filmmoment. Ich glaube einerseits, das darf man nicht vergessen, früher, unsere Synchronstimmen haben ja damals teilweise, wenn sie gut waren, mehrere Leute gesprochen. Ne? Also die Frau, die Cher gesprochen hat, hat auch Whoopi Goldberg gesprochen und Roseanne und ich glaube auch Barbara Blocksberg, da bin ich mir aber nicht mehr sicher. Aber das waren alles Frauen, die ich geliebt habe und die in meinem kleinen Universum damals schon einen festen Platz hatten. Und das war eben dann auch Chers Stimme, das heißt, ich habe mich gleich zu Hause gefühlt. Aber ich glaube, für mich war der erste Moment Suspect damals, Unter Verdacht hieß der auf Deutsch, mit Dennis Quaid und Liam Neeson. Und ich erinnere mich, dass ich sie halt irrsinnig schön fand, obwohl das überhaupt nicht glamourös war. Ne? Ich meine, sie hatte natürlich eine Perücke auf, was machen wir uns nichts vor. Aber ansonsten, sie hat kaum Make-up getragen, sie war sehr sachlich angezogen, sie war kein glamouröser Charakter, sie fährt eine super schrottige Karre. Aber diese Badass-Attitude, die sie hatte, no bullshit, erzähl mir keinen Quatsch, laber mich nicht voll, ich mache keine blöde romantische Verklärung, ich bin keins von diesen Weibchentypen. Das hat mich irrsinnig abgeholt und da hat sie mich unfassbar beeindruckt einfach. Und da kannte ich sie noch nicht als Sängerin, ich habe sie als Schauspielerin kennengelernt und habe dann später rausgefunden, oh Mensch, die singt ja auch ganz hübsch. Und bin ihr aber, also ich bin durch die Filmschiene bei ihr eingestiegen. und ihr Verfallen sofort und war von den Socken, wirklich, bis heute.
Und wenn man sich das Leben anguckt, was die alles geschafft hat, heutzutage lacht man so ein bisschen, man kennt sie aus Mamma Mia 2, mhm, als alterslose Großmutter und von endlosen Comeback-Welttourneen. Jedes Jahr wieder ist es die letzte. Also seitdem ich Cher kenne, ist es immer die Abschiedstournee. Und das ist so ein bisschen Camp und ein bisschen witzig, aber die hat halt 60 Jahre Karriere auf dem Buckel und das ist, da muss mehr hinterstecken als nur Camp, und da wollen wir heute ein bisschen versuchen rauszufinden, warum.
Wir wollen kurz ein bisschen, also für Leute, die sich mit Cher noch nicht so eingehend befasst haben, vielleicht sagen wir es kurz. Also sie war 16 Jahre alt, also armenisches Elternhaus, ne? Vater Armenier,
Vater Mutter Lastwagenfahrer.
Georgia Holt, glaube ich, Amerikanerin, ja, auch Mutter, ein Country-Star Mutter eigentlich. Nix, ja. Also mittlerweile dann zwischendrin, aber eigentlich, ne, damals auch so für Pennies damals gesungen.
Nix, ja.
Und sie ist da groß geworden, war mit 16 auch schon zu Hause ausgezogen.
Vor 16 war sie im Waisenhaus,
oh, wow,
immer umgezogen. Die Mutter war, hat mehrere Männer gewechselt und ist dadurch, sind die in jeder, alle zwei Jahre waren in einer neuen Stadt. Und bevor sie 16 war und ausgezogen ist, war sie schon so arm, dass sie ihre Schuhe mit Zeitungspapier ausdingsen musste, ausbessern musste, und dass sie eben auch, weil die Mutter das Geld nicht hatte, im Waisenhaus unterkam ein halbes Jahr, und die Mutter hat sie zwar jeden Tag besucht, aber beide waren total traumatisiert.
Mhm. Und dann hat sie mit 16 Sonny Bono kennengelernt. Sie sagt bis heute, sie hält bis heute daran fest, das ist the weirdest man I've ever met. Den fand sie so absurd, sie hatte noch nie jemanden getroffen wie Sonny, der damals schon 37 war oder so, nein.
27. Auf jeden Fall älter.
Er war deutlich älter.
34.
Lassen wir es dabei.
Ich habe es irgendwo aufgeschrieben, aber ja, er war deutlich älter. Sie war 16, er war 27. Genau, er war winziger, kein besonders hübscher Mann. Aber ja, er hat sie einfach irgendwie beeindruckt. Sie sagen beide heute, dass das am Anfang platonisch war und später erst romantisch wurde, aber...
Du weißt warum? Weil sie hat als Putze bei ihm angefangen.
Ja,
sie war genau. Haushälterin. Genau, ja. Sie war im Prinzip seine Putzfrau, und dann haben die angefangen, in die Betten zu gehen.
Ja. Und ihre, ja... Die Karriere war dann mit Sunny irgendwie am Anfang, man hat halt irgendwie Musik gemacht, dann hat man ein bisschen Fernsehen gemacht, dann war man irgendwie Weltstar. Ne, das ging ja relativ fix. Naja, also ja, nicht Weltstar vielleicht, naja, aber man war halt amerikanischer,
ja,
Fernsehliebling.
Also der Sunny war natürlich lustig, ne? Das ist ein humorvoller, intelligenter Mann gewesen, und der hatte Kontakte. Der war eben, die Mutter wollte immer, das war so eine Eislaufmutter so ein bisschen, die wollte immer gerne selber Star sein, hat es nicht geschafft. Und nun hat Cher einen kennengelernt, wo sie geputzt hat, der war mit Phil Spector, das, genau, war der Produzent War damals. Sound,
großes, genau, Thema, Tina Turner.
In den 60ern. Und der hat sie sozusagen das erstmal singen lassen, und dadurch ist so ein bisschen was ins Rollen gekommen, was denn.
Sie hat erst im Background gesungen und ist dann nach vorne getreten. Hm. So. Wir werden heute über ihre Filme sprechen, hauptsächlich. Ne? Oder?
Naja, um das kurz abzuschließen, es war sehr einfach. Also, das lässt sich auch in wenigen Sätzen erzählen, die Karriere, die Sunny und Cher in den 60ern und 70ern gemacht haben. Also, es gab I Got You, Babe, und danach gab es zwei oder drei andere Top-Ten-Singles, und dann war dieses Duo musikalisch eigentlich durch. Und hatte nicht mehr viel zu sagen, ist dann in räudigen Kaschemmen aufgetreten für eine ganze Zeit, um Geld zu verdienen. Und dann haben irgendwann, hat sie das auch mal in San Diego getan, und dabei hat sie einen Fernsehproduzent entdeckt, der begriffen hat, oh, die beiden können ja nicht nur singen, die beiden können auch reden. Weil damit sie nicht immer nur ihre vier Songs hintereinander singen mussten, die Hits waren, haben sie für diese Auftritte Texte improvisiert und dann auch irgendwann geschrieben. Und das fand dieser Produzent lustig und hat dann in den 70er Jahren die Sonny und Cher Show auf die Beine gestellt, die für drei Jahre, und das ist in den heutigen Zeiten eine ewige Zeit, die erfolgreichste Fernsehsendung im amerikanischen Fernsehen war. Und
sie war damals die berühmteste Drag Queen Amerikas.
Naja, sie war nicht nur die berühmteste Drag Queen, sondern die Sonny und Cher Show sind auch oder ist auch der Start ihrer erfolgreichsten oder zumindest lang andauerndsten Zusammenarbeit in ihrer gesamten Karriere, nämlich mit dem Modedesigner Bob Mackie, der zu diesem Zeitpunkt angefangen hat, Kostüme für sie zu entwerfen. Und sie war dafür berühmt,
die immer sehr nackt waren,
dass sie die wagemutigsten Kostüme im amerikanischen Showbusiness tragt und dass daneben halt die ganze Zeit Sunny stand, der immer so ein bisschen aussah wie ein unglücklicher Buchhalter und über den sie sich wahnsinnig lustig gemacht hat, auf sehr brutale Art.
Das war so die Dynamik bei den beiden, ne? Ja, dass sie so perfekte One-Liner ihm serviert hat und er dann als Idiot da stand, aber am Ende lieben sie sich.
So, also so irgendwie sie tritt in einem dieser merkwürdigen Kostüme auf, er sagt, was glaubst du eigentlich, was die Leute jetzt über dich denken? Sie sagt, what is she doing with him?
Ja, genau. Ja. Nee, die haben damals, und das ist vielleicht, wenn wir auf diesen Jugendwahn kommen, dem sie ja so ein bisschen verfallen ist, dass die damals eine Stilikone wurde, weil sie mit ihm erfunden hat. Und das ist ja immer der Trick, wenn man irgendwas zum ersten Mal macht, dann hast du halt irgendwas erreicht, was kein anderer vor dir geschafft hat. Die hatten so eine Mischung aus Hippie und Rockstyle, das erste Mal Unisex. Also, dass eine Frau dasselbe anzieht wie ein Mann. Und das durch diese Fernsehshow vervielfältigt übers ganze Land. Und das hat denen einen wahnsinnigen Schub als Modeikonen gegeben damals in dieser schrecklichen 70er Jahre Hässlichkeit. Und wenn du als junge Frau, die vorher ja dachte, ich habe keine Chance im Showbusiness, sie wollte immer ein Star werden. Sie wusste nicht mit Musik, nicht mit Film, nicht, ist egal, sie wollte ein Star werden, aber sie hatte als Vorbild nur Audrey Hepburn in Holly Golightly, in Breakfast, genau. Weil es keine dunkelhaarigen, dünnen, flachbrüstigen, langhaarigen Frauen gab. Und plötzlich wurde die eine Ikone. Alle Teenager wollten so sein wie sie. Und ich glaube nicht, dass aus der Nummer lebenslang wieder rauskommst. Das ist also höchstwahrscheinlich der Link, warum die heute immer noch so versucht, das
zu halten. Ich muss aber was sagen zu dem Jugendwahn, dem angeblichen. Also es gibt ja, Cher ist halt die erste gewesen, die öffentlich dazu gestanden hat, dass sie Plastic Surgery hatte. Das war damals noch und ist ja bis heute teilweise noch ein No-Go. Darüber spricht man nicht. Nein, ich
nur hatte, Wasser hab und
nur gut geschlafen. Seife. Genau, ja. Wasser und Selbstachtung wie Iris Berben.
Ja, genau.
Und viel Ruhe.
oder viel Yoga.
Ja, Yoga ist auch gut.
Genau. Und Cher war halt, hat von Anfang an gesagt, ja, ich habe die Nase machen lassen, ich habe das machen lassen und das machen lassen.
Was ich auch schwer leugnen ließ.
Und ja, aber es tut Michael Jackson hat bis zum Schluss behauptet, er hätte sich, I've changed, puberty, I've changed. Und er hatte dieses Dimpelkinn und die komische Nase und Joan Crawford-Augen, also bye.
Alles.
Das Ding ist, Cher hat von Anfang an dazu gestanden, she's a no bullshit person, das hat sie nicht interessiert. Und deswegen wurde sie immer wieder zitiert als das Plastic Surgery Opfer, obwohl Leute neben ihr standen, die 10-mal schlimmer aussahen auf dem roten Teppich, Joan van Arc oder wer auch immer, die wirklich, also die verhunzt waren. Und Cher sieht ja bis heute grandios aus. Und aber weil sie eben so früh dazu gestanden hat, war sie dann immer das Vorzeigelamm. Also wenn irgendjemand zitiert werden musste wegen Plastic Surgery Freak, war es immer Cher. Und ich meine, daneben könnte Jocelyn Wildenstein stehen und die würden immer noch sagen, ja, aber Cher ist ja die mit der Plastic Surgery. Und das finde ich halt blöd. Die macht das, was heute alle machen. Ich würde es vorsichtig Grooming nennen.
Absolut.
Also, ne, die Haut ist gut gepeelt und natürlich sind da Injektionen, natürlich ist da auch eine OP dahinter, aber die gibt einfach auch sehr auf sich Acht und so.
Vollkommen. Ich finde es auch total anderen. In Ordnung. Also Jugendwahn meinte ich jetzt nicht negativ, sondern sie will so bleiben, wie sie war und sie nimmt alles dafür wahr, was es an Möglichkeiten gibt und sie sagt das auch und das ist vollkommen 100% in Ordnung. Also
sie hat das Konzept bei einem Filminterview, was ich mit ihr gesehen habe, mal sehr schön zusammengefasst, wo sie gefragt wurde, warum sie das dann tut. Und darauf hat sie einfach nur geantwortet, I always look like myself, whoever I am.
Ja, perfekt. Perfekte Antwort.
Same.
Aber außer dieser ganzen Karriere als frühe Modeikone, als eine, die, ich weiß nicht, in 5 Dekaden immer Number-One-Hits hatte hat sie eben auch bewiesen plötzlich und das gegen den Widerstand des Establishments, dass sie auch eine sensationell gute Schauspielerin ist.
Die wollten sie ja nicht haben am Anfang, ne? Null. Also ich habe bei meinen Recherchen bin ich ein paar Mal drüber gestolpert, dass Regisseure gesagt haben, nee, die wollen wir nicht im Film haben, da setzt die kann ja nichts, das ist eine Showmaus, ein Showpony. die ruiniert mir doch den Film, die kann doch nichts. Und dann hat sie das halt mehrfach und immer wieder bewiesen. Wir haben das schon mehrfach besprochen, auch am Beispiel von Meryl Streep und von Julianne Moore zum Beispiel, dass sie vielleicht in schlechten Filmen waren, aber sie waren selber nicht schlecht. Und das Gleiche trifft auf Cher auch zu.
Absolut.
Die war definitiv in schlechten Filmen, auch in mehr als die anderen beiden. Aber sie war nicht schlecht.
Sie kann
wirklich schauspielen, auch also, mit wenig Mimik.
Also, sie erzählt selber immer gerne eine Geschichte. Nämlich das erste Mal, Tatjana kommt gleich noch zu ihrem eigentlichen Debüt, dass Cher als wirklich ernsthafte Schauspielerin wahrgenommen wurde, war in Silkwood, einem Meryl Streep-Streifen, bei dem es eigentlich darum ging, dass eine Gewerkschaftsaktivistin von einem Atomkraftwerk atomar verseucht wird und dann daran auch stirbt. Cher spielt ihre lesbische Mitbewohnerin, die in die Hauptfigur, die Meryl Streep spielt, auch verliebt ist. Und der Regisseur dieses Films war Mike Nichols, der damals einer der besten Hollywood-Regisseure war.
Mit dem Meryl bis heute dreht.
Mit dem alle arbeiten wollen. Herr Nichols ist vor ein paar Jahren leider gestorben.
Naja, dann bist du so tot.
Aber jedenfalls wollten in den letzten 30 Jahren alle mit Mike Nichols arbeiten und Mike Nichols wollte gerne mit Cher arbeiten für diesen Film und hat sie angefragt und Cher hat gesagt, sie weiß nicht, ob sie das möchte, weil sie sich nicht traut. Sie hatte davor einen einzigen anderen Film gedreht, der gut ankam und für den sie gute Kritiken bekam, aber sie wusste das nicht so genau. Und jedenfalls haben sie gedreht. Herr Nichols war auch zufrieden, Cher war es auch. Aber als der Trailer rauskam, wurde Cher angerufen und hat gesagt, ja, der Trailer läuft da, ihr müsst da unbedingt gucken und so. Und jedenfalls ging sie mit ihrer Mama und einem guten Freund in ein Kino, in dem der Trailer lief. Und in dem Moment, wo Meryl Streeps Name auf der Leinwand auftauchte, applaudierten alle. Und in dem Moment, wo Chers Name auf der Leinwand auftauchte, lachten alle. Und dann ging sie sehr betrübt nach Hause und rief Mike Nichols an und sagte, das wird nicht funktionieren. Und dann sagte Herr Nichols den schönen Satz, warte es ab, mein Schatz. Am Anfang des Films werden sie alle lachen und am Ende des Films werden sie auch dir applaudieren. Mhm. Und genauso geschah es auch. Weil das war ihre erste Oscar-Nominierung und ist auch heute noch ein zutiefst sehenswerter Film, auch wegen ihrer Performance und weil sie halt auch ohne sich wie so oft in der Karriere einen zu scheißen, als eine der ersten Frauen in Hollywood ganz selbstbewusst eine lesbische Rolle gespielt hat und das auch in einem ernstzunehmenden Film und in dem Wissen, wenn das hier nicht funktioniert, beerdige ich mich damit. Aber das war nicht ihr Debüt. Vielleicht will Tatjana kurz was zu ihrem Filmdebüt sagen.
Also ich will was dazu sagen, aber bestimmt nicht kurz, weil das ist einer meiner Top-5-Filme.
Aber ihr Filmdebüt war Chastity.
Ja, aber der zählt im Prinzip in dem Sinne nicht, weil Chastity war so selbstfinanzierter Superflop und das war irgendwie nicht so ein richtig professionelles Projekt.
Zu dem Sonny Bono das Drehbuch geschrieben hat, das war ein Grauen.
Ja, das war so über die gerade geborene
Damals noch Tochter.
Aber der schauspielerische Startschuss war eigentlich mit einem Theaterstück am Broadway von Robert Altman. Der wollte sie, weil sie da schon so eine, so den Ruf hatte einer coolen Socke, sag ich jetzt mal, und sexy. Und das Stück hieß Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean. Also im Prinzip, das Theaterstück war nicht großer, riesiger Erfolg, aber Robert Altman glaubte an die Geschichte. Der Robert Altman, ne? Ich muss jetzt nicht weiter darauf eingehen. Und hat mit eigenem Geld das verfilmt, unter der Bedingung, dass die Theatercrew auch die Rollen im Film spielen. Und das war eine Besetzung, die war in den 70er Jahren schon doll und hört sich heute auch noch gut an. Karen Black und Kathy Bates und Cher und Sandy Dennis. Und Sandy Dennis kennt man vielleicht als die Hässliche aus Wer hat Angst vor Virginia Woolf mit Liz Taylor, das Ehedrama, dieses Kammerspiel. Damals die erste Regiearbeit von Mike Nichols, der Cher dann später bei Silkwood hatte. Also insofern schließen sich wieder Kreise. Der Film, über den ich jetzt erzählen will, ist mein Lieblings-Cher-Film und ich weiß nicht, warum der damals schlechte Kritiken gekriegt hat. Ich mag aber auch Filme, die so Kammerspiele sind. Also Filme, die in einem oder ja in einem Raum spielen von einer überschaubaren Zahl von Schauspielern, wo nicht viel passiert, sondern alles über Dialog und Mimik. Sowas wie eben Wer hat Angst vor Virginia Woolf oder dieser Film, der davon handelt, dass es mal vor 100 Jahren einen Fanclub gab in Texas, 20 Kilometer von dem Ort, wo James Dean Giganten gedreht hat. James Dean ist ja nun super Idol und ist gestorben und bla bla. Giganten war sein letzter Film und irgendwo in so einem Nest in der Nähe hat er diesen Film gedreht, bevor er gestorben ist. Und da hat sich ein Fanclub gebildet von 5 Mädels und einem Jungen in diesem Dorf. Und die haben jetzt nach 30 Jahren, nach 20 Jahren, wollen die sich wieder treffen. Und da setzt der Film ein, also jetzt 20 Jahre später. Und ich will nicht alles erzählen, aber es ist sozusagen, die treffen aufeinander und alle Lügen und Geheimnisse und Verdrehtheiten der letzten 20 Jahre, die sie so mit sich rumgeschleppt haben, kommen auf den Tisch. Nur in diesem Diner, also in diesem kleinen Restaurantraum mit so ein paar Rückblenden, die so ein bisschen künstlerisch verfremdet sind. Aber im Prinzip ist es das. Und Cher spielt halt die Dorfmatratze, also im Prinzip die damals die sexyste war mit den dicksten Titten. Und es stellt sich im Laufe der Nacht bei ihr raus in dem Handlungsstrang, dass sie inzwischen Brustkrebs hatte, ihr Typ deswegen abgehauen ist, weil ihr die Brüste amputiert wurden und sie jetzt mit 2 Plastikmöpsen durch die Gegend läuft. Aber sie ist da auch schon so die deutliche Sprache spricht. Und als sie das denn aber erzählt, dass das alles eine Lüge ist, dass ihr Mann nur auf Montage ist und bald wiederkommt und so, da zeigt sich schon das Talent. Also ein riesen, ein Moment der Schauspielkunst, also wo die das sagt, dass ihre Brüste, die sie nun definieren, sie stand nun für Sex, dass das doch nur Plastik ist und sie Krebs hat und so. Also ganz, 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 ganz groß.
Ich glaube, das Absurde ist ja, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, schon bevor wir angefangen haben, das aufzunehmen. Das Absurde ist ja, dass man bei Cher, obwohl sie so eine großartige Schauspielerin ist, nie das Gefühl hat, dass sie sich wirklich in eine andere Person verwandelt on screen. Also sie bleibt ja immer, es bleibt immer dieser Rebel Spirit, es bleibt immer das Taffe, das interessiert mich alles nicht, ich mache trotzdem weiter und ich bin nicht klein zu kriegen. Also ich kann sie mir in keiner Rolle vorstellen, wo sie wirklich dann das Opfer ist, das am Ende irgendwie im Bett liegt und stirbt oder dass sie sich von ihrem Mann verprügeln lässt und bleibt oder so. Das ist nicht denkbar. Es bleibt ja immer dieser taffe Rebel Spirit, ihr kriegt mich nicht unter. Und das ist schauspielerisch, ist es dann fragwürdig, weil wahrscheinlich ist man der größere Schauspieler, wenn man sich in alles morphen kann. Aber das, was sie da macht, macht sie halt mit so viel Überzeugungskraft und sie hat dabei so ein Sparkle. Also man verliebt sich in sie, man kann sich dem nicht entziehen. Ich finde, da entsteht ein Zauber, den man sich nicht entziehen kann.
Absolut. Und ich finde aber auch gut, wenn jemand sagt, ich suche mir nur Rollen aus, wo ich meine rebellische Seite zum Schluss irgendwie, wo ich eine Siegertype bin, weil warum soll ich Frauen zeigen, die verlieren, wenn ich doch dafür stehe, dass man wirklich aus nichts es schaffen kann. Right. Also ich kann schon dieses politische Bewusstsein dahinter, dass sie ein Role Model ist für diejenigen, die zwar Brustkrebs haben und die Titten sind ab, aber trotzdem nimmt sich eine Flasche Bier, macht die mit den Zähnen auf und sagt, komm, lass uns aufs Leben feiern. Weißt du, das ist ja auch eine Aussage und das finde ich total legitim, total.
Ja, aber so war sie halt nicht nur besetzt worden, sondern so war auch ihr Image.
Genau.
Also Madame war halt nie ein zartes Blümchen, das gab sie einfach nicht her.
Ja.
Sondern Madame war in dieser Fernsehshow immer irgendwie die schöne heiße Braut mit der großen Klappe.
The Dark Lady,
so wie einer ihrer großen Hits hieß. Und was man nicht vergessen darf, Cher hat nie nur eine Sache gemacht. Also auch in dem Moment, wo sie irgendwie wusste, sie will jetzt eine Filmkarriere machen, war ihr immer bewusst und so gewieft war Madame immer, dass mit Musik lässt sich mehr Geld verdienen.
Und sie hat immer noch alle Eisen im Feuer.
Und wenn das hier schief geht, dann gehe ich halt wieder irgendwie über die Dörfer tingeln, ist auch fein.
Mach du den nächsten Schatz.
Einen Satz noch dazu.
Ja, bitte.
Du hast vorhin gesagt, sie war die hardest working woman in Showbusiness und ich habe gesagt, nein, das war Tina Turner, weil ich das ja immer sage. Aber du hast natürlich recht, die hat parallel Platten aufgenommen, die war auf Tournee und die hat die Sendung mit ihrem Mann zusammen gemacht und zwar eine wöchentliche, das war ja eine wöchentliche Stunde. Also das musst du dir
in
mal
der
überlegen.
Sie auch jedes Mal wenigstens einen neuen Song gesungen hat.
Mindestens einen, und deswegen sind die Plattenverkäufe in der Zeit auch runtergegangen, weil die Leute gesagt haben, wir haben die jede Woche im Wohnzimmer für umsonst, warum sollen wir die Platten kaufen? Ja. Das ist so ein Zeiteffekt davon gewesen. Aber die hat sich den Arsch abgearbeitet. Und das finde ich natürlich ganz toll.
Wir packen das natürlich in die Shownotes. Es gibt aus dieser Sunny and Cher Show wundertolle Auftritte, unter anderem auch mit Tina Turner, wo sie Shame, Shame, Shame singen.
Habe ich beide schon 10-mal gemacht auf der Bühne.
Beide
nicht so gut, aber immerhin.
Sehr dünn auf irgendwelchen Wachbleibemedikationen. Cher hat schon gar keine Stimme mehr. Es gibt irgendwann, Tina fängt, glaube ich, an und Cher kommt dann von der Seite rein und macht so. Und man denkt sich, ups. Aber
Cher hatte nicht die Kondition. Die hat gesagt, oh Gott, die tanzt dabei die ganze Zeit. Ich kann nur stehen und singen, was sie ja bis heute beweist. Ja. Sie kann ja nur getragen werden, stehen und singen.
Ja.
Und Tina hat immer getanzt und gesungen. Die hatte eine Kondition und eine Lunge wie ein Pferd. Und Cher ist wirklich auf dem letzten Flötenton ist sie durch dieses Shame, Shame, Shame gekommen.
Es gibt noch eine, da sind sie zu dritt, auch mit Tina und mit so einer Frau, die aussieht wie so eine dicke Wolke.
Kate
so eine Country-Wolke.
Ja, genau.
Mit so einer Dame Edna Gedächtnisfriese.
Genau.
Die so völlig deplatziert wirkt zwischen
total,
den beiden.
Die
das
haben
ist
sie
toll.
Auch gehasst.
Das ist
die
toll.
Beiden jungen, coolen Chicks haben diese alte Kate irgendwas, so ein Country-Star, wie du sagst, haben die so auflaufen lassen. Die haben sich über die so schlecht, die haben über die gelästert und so. Die hat danach darüber
merkt die
geschrieben.
Energie auf der Bühne auf jeden
unfassbar.
Fall.
Und sie haben Beatles-Medley, ganz schlimm, ganz schlecht eigentlich.
Genau.
Auch warum auch immer, war wohl gerade in. Aber Tina und Cher, das waren zwei coole Bitches damals, wirklich.
So, und das, was Frau Cher auch besonders cool macht, also irgendwie uns Tina, hat ja auch in einem guten Film mitgespielt, nämlich Mad Max und Jenseits der Donnerkuppel.
Ihr einziger
Film.
Nee, jetzt weiter.
Ja, aber das war auch ein guter Film. Aber
stimmt,
Cher
so, hat sie noch gemacht,
hat,
ne?
Nachdem sie mit Mike Nichols gearbeitet hatte, beschlossen, dass sie was macht, was ihr Meryl Streep zu Zeiten von Silkwood auch geraten hat, nämlich nur mit guten Regisseuren zu arbeiten. Das heißt, Madame hat nicht, so wie man es ja eigentlich machen könnte, nach der ersten Oscar-Nominierung gesagt, so und jetzt drehe ich jeden Blockbuster, den man mir anbietet, sondern hat auf ein ernst zunehmendes Skript gewartet, bei dem sie zeigen kann, was sie eigentlich drauf hat. Und dieses Skript kam auch und dieses Skript hieß Die Maske. Und in Die Maske spielt Cher, sagt sie zumindest heute, die Figur, die am ehesten sie selbst ist. Mhm. Weswegen, glaube ich, auch ganz viele Leute nicht verstanden haben, was das für eine fantastische schauspielerische Leistung war, die sie da abliefert. Sie spielt die Mutter eines deformierten Kindes, das an einer Krankheit leidet. Der Junge wird von dem großartigen Eric Stoltz gespielt. Und der hat eine Krankheit, die sein Gesicht so deformiert, dass er ganz ungewöhnlich aussieht und deswegen auch viel gehänselt wird und viel gemobbt wird. Und Cher spielt seine taffe Rock-Chick-Mutter und war in dem Film so gut, dass sie in Cannes dafür den Darstellerpreis gewonnen hat. Also jetzt auch nicht von Leuten, die sie vorher kannten oder irgendwie mit denen sie mal einen getrunken hatte oder
ernst
irgendwie
genommen
sowas,
ja.
Sondern von ernstzunehmenden europäischen Filmkritikerinnen, die gesagt haben, das ist eine fantastische Leistung und dafür gewinnt sie jetzt den Darstellerpreis. Dann passierte was Hollywood so macht. Und was man, also alle haben fest damit gerechnet, dass Madame für diese Rolle eine Oscar-Nominierung bekommt. Dann hat Hollywood, glaube ich, nochmal nachgezählt und begriffen, das ist ihr dritter Film, es geht so nicht. wo sie jetzt gerade für ihren letzten eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Und haben ihr 1984 keine Oscar-Nominierung bekommen. Das ist einer der großen Skandale in der Academy-Geschichte gewesen und darüber redet man auch heute noch, das ist mehr als 25 Jahre her, und hat dazu geführt, dass Cher dann wenige Jahre später auf einer völlig anderen Position ins Rennen gehen konnte, weil allen klar war, Madame hat das übrigens verdient, weil Madame kann was. Und Madame ist nicht nur dabei, um ihren Ruhm hier zu Markte zu tragen und in Hollywood zusätzliches Geld zu verdienen, sondern Madame hat offensichtlich ernsthafte Absichten, was das Schauspiel anbelangt. Und Tatjana, ich glaube, damit wärst du wieder dran.
Mir geht so viel im Kopf rum. Also, erstmal muss ich kurz erzählen, dass Cher ist doch das Beispiel dafür, für ein armenisches Töchterchen eines Lastwagenfahrers und einer ehrgeizigen Mutter ohne großes Talent. In Armut aufgewachsen. Dass die das nun so schaffen konnte, liegt doch an nichts anderem, weil die hatte nicht, die sah ja, die hatte keine Titten, die hatte schlechte Zähne, die hatte lange glatte Haare, die sah ja aus wie eine Bohnenstange eigentlich. Aber der Zeitgeist passte und sie hatte eben dieses Talent, diese einmalige Stimme. Also die gibt es ja nicht nochmal, diese dunkle Stimme. Und deswegen kriegen wir ja alle einen Orgasmus nach dem anderen bei jedem Lied, weil dieses rauchige Männliche sozusagen, das spricht ja die Schwulen an ohne Ende. Das lieben wir. Und eben auch die Möglichkeit, dass jemand ohne jede Chance sowas schaffen kann, schier aus dem Talent, was in ihr schlummert. Aber wer gibt diesen 1 Milliarde Menschen, Mädchen, die jetzt gerade rumlaufen und auch das Talent haben, diese Chance? Also das ist so ein Glück gewesen, dass sie es so geschafft hat. Das finde ich das Schöne. Und dass sie eben so fleißig war und dass sie da, die hat nie Drogen genommen zum Beispiel. Mit Sunny und Cher wurde sie deswegen auch uncool, weil sie keine Drogen genommen haben und monogam waren in ihrer Ehe. Die haben da nicht mitgemacht bei diesen 70er-Jahre Flower Power, wir teilen alles. Und sowas alles hat dazu geführt und das ist natürlich sensationell. Ja, und dann der Film, für den sie den Oscar gekriegt hat, ist vielleicht ein leichterer Film, aber andererseits auch wieder nicht, weil es zeigt die Geschichte einer mittelalterlichen, zumindest ein graues Strähnen im Haar kriegenden, relativ frustrierten, unverheirateten Italo-Amerikanerin in New York, in Little Italy, die fest in ihrer italienischen Großfamilie verankert ist und da auch nicht rauskommt. Und im Prinzip aus Verzweiflung will ich nicht sagen, aber sie will irgendwie endlich mal geheiratet werden, weil die Familie das auch so erwartet. Und dann ist da so ein Kandidat, der ist irgendwie okay und dann verspürt sie sich.
Wie heißt denn der Film?
Der Film, achso, der Film heißt Mondsüchtig, Moonstruck, und ist eine romantische Komödie, könnte man sagen. Also der Mond kommt dauernd vor und sie singen dauernd, im Hintergrund kommt irgendwie Dean Martin mit diesem Lied über den Mond und so, also es ist alles sehr gefühlig. Die Mutter spielt Olympia Dukakis, die ja auch eine tolle, tolle Schauspielerin ist. Und ihr Love Interest, der es dann wird, ist Nicolas Cage, der damals noch gut aussah.
Auch schon schlecht war.
Ja, der schon sehr schlecht geworden ist danach auch.
Nee, damals aber auch schon schlecht war.
Also auch schon schlecht?
Der damals aber ein heißes Geschleudert.
Ja, sah geil aus, muss ich auch sagen. Obwohl er in diesem Film einen Bäcker spielt mit nur einer Hand. Und selbst da ist er sexy. Mit einer Hand ist er mehr Mann als Männchen mit zwei Schwänzen. Also insofern hat er alles richtig gemacht. Also dieser Typ, den sie heiraten soll, der muss nun seine sterbende Mutter in Sizilien besuchen und in der Zeit sagt er, treffen wir meinen Bruder und macht das alles klar mit der Hochzeit. Und wie es so kommt, verliebt sie sich gegen ihren Willen in diesen jungen Bäcker mit einer Hand, der nun überhaupt nicht ihre Partie ist eigentlich, aber sie so gnadenlos in der ersten Nacht durchnagelt, dass also die alt gewordene Hausfrau ihren zweiten Frühling spürt und am nächsten Tag erstmal zum Friseur geht und sich die grauen Haare schwarz werden lässt. Dann einmal in so einen Mac-Store, den gab es damals noch nicht, aber in irgendeinen Make-up-Laden geht und sich einmal schminken lässt. Die Augenbrauen vor allen Dingen, die oben zusammengewachsen eine Linie ergaben vorher, sich mal auseinanderzupfen lässt und dann in einen Laden geht und ein schönes Kleid kauft, das erste seit 42 Jahren. So. Und dann hat sie ein Rendezvous mit diesem Typen. Und ich
muss
sagen,
In der Oper.
Und dann gucken sie, glaube ich, La Bohème. Und alle weinen. Und ich weine auch, weil das ist so schön. Sie spielt es echt. Sie spielt es halt echt. Sie spielt halt echt, wie sie sich in diesen Typen gegen ihren Willen verliebt. Es geht nicht anders. Sie muss sich in ihn verlieben, obwohl es gar nicht. Und die Familie ist dagegen. Und sie ist eigentlich ja auch dagegen. Sie sagt immer, oh Gott, das wird doch nichts mit uns und so. Und der Typ ist halt 20 und ein Keks und der ist total optimistisch und der reißt sie mit und am Ende ist Happy End. So. Und das ist einfach so in sich ein runder Film über ein Milieu in Amerika, was es so gibt, diese italienische Familie, dass man nicht denken würde, dass sie nicht diese italienischen Wurzeln hat. Und sie spielt es 1:1 so, wie man glaubt, dass diese Familien funktionieren. Und dafür, finde ich, hat sie den Oscar auch verdient.
Es gibt die meistzitierte Backpfeife in diesem Film, die meistzitierte Backpfeife der Filmgeschichte, glaube ich, oder Ohrfeige, wie man es sehen will, wo sie ihm eine reinhaut und dann den viel zitierten Satz sagt, Snap out of it!
Genau, weil dieser deutlich jüngere Mann sagt ihr nämlich nach der ersten Nacht, dass er rasend in sie verliebt ist. irgendwie, nachdem der Mann, der seine sterbende Mutter, die dann doch nicht stirbt, in Italien betreuen sollte, zurückkommt, gibt es eine wunderbare Küchenszene, in der Olympia Dukakis einen anderen phänomenalen Satz sagt, nämlich sie fragt ihre Tochter, die Cher ist, ob sie in Nicolas Cage verliebt ist, also in diesen Charakter, und Cher sagt dann, ja, sie wäre sehr in ihn verliebt, woraufhin Olympia Dukakis, die ganze Zeit vorher den Film durchgepredigt hat, dass Liebe keine Grundlage für eine erfolgreiche Beziehung ist. How awful. was man auch nicht vergessen darf, Mondsüchtig kam 1987 raus und in dem Jahr war Cher die Königin von Hollywood.
Ja.
War nicht nur wegen Mondsüchtig, sondern weil sie auch in Barbies Lieblingsfilm Suspect mitgespielt hatte und in Die Hexen von Eastwick, wo es eine hübsche kleine Parallele zu Tina Turner gibt, weil die beiden hatten denselben Regisseur, nämlich George Miller. George Miller hat nicht nur Mad Max gemacht, sondern hat ja auch, ist der merkwürdigste Regisseur der Hollywood-Geschichte, meiner Meinung nach, weil in der Filmografie ja nicht nur die Hexen von Eastwick, sondern auch Babe auftauchen. Also, dass der Mann, der Mad Max macht, irgendwann einen Film über ein fröhliches kleines Ferkel macht, der ein Welterfolg wird, hätte auch keiner gedacht.
Mad Max war übrigens auch auf der Liste der Filme, ich glaube auf Platz 3, die ein winziges Budget hatten und dann wahnsinnig viel Geld gemacht haben. Mad Max war da auf Platz 3.
Mad Max war ein heißer Film.
Ja.
Also sexy Pärchen, die beiden.
Ja, jedenfalls
sie hat den Oscar dafür bekommen.
Sie hat den Oscar dafür bekommen und dabei wiederum den fantastischen Satz gesagt, I don't know if that means I am someone, but I'm on my way.
But I'm on my way.
Und ein Satz noch dazu, weil es passt auch gerade. Die Hexen von Eastwick ist ja der Film mit Susan Sarandon und Michelle Pfeiffer, die Jack Nicholson irgendwie verfallen. Susan Sarandon sollte eigentlich die Cher-Rolle spielen. Und als sie nach L.A. kam, um den Dreh zu starten und die Rolle von der Cher-Rolle natürlich auswendig konnte, wurde ihr gesagt, nein, Schatz, wir haben umbesetzt. Du kannst nicht mehr aus dem Vertrag raus, du musst jetzt die andere Rolle spielen, Cher spielt deine Rolle. Und warum? Weil Cher mit dem Produzenten des Films geschlafen hat und die saftigere Rolle abgeräumt hat. Und der Produzent des Films war John Peters und John Peters war der Friseur von Barbara Streisand, mit dem Barbara Streisand ins Bett gegangen ist und daraufhin zum Produzenten gemacht hat von A Star Is Born. Der wurde also dann Hollywood-Produzent, der Friseur, weil der mit Barbara zusammen war und dann hat Cher mit dem Mann von Barbara geschlafen, um die bessere Rolle zu kriegen. Also das nur so
Leute,
mal
das sind, Hintergrund. Das sind valide, wichtige Insider-Informationen, die ihr nur hier bei uns bekommt.
Nur bei uns.
So eine weitere Insider-Information, die keine wirkliche ist, war jedenfalls, das war nicht nur der Moment, also Cher war nicht nur die Königin von Hollywood, sondern Cher tat nach ihrem Oscar-Gewinn auch was Aktrisen normalerweise nicht tun. Nämlich auch da sagte sie wieder, nee, ich möchte jetzt bitte so lange warten, bis das nächste wirklich interessante Skript kommt, was mir hier jetzt angeboten wird, das gefällt mir alles nicht. Also die Liste von dem, was sie abgelehnt hat in der Zeit, kann man auch im Internet nachgucken. Es ist auch erbärmlich.
Also es ist toll, was sie alles abgelehnt hat. Sie hat ja abgelehnt, weil sie Angst hat, ne? Weil sie gesagt hat, sie hat im Interview mal gesagt, es ist jetzt, ich habe das jetzt erreicht, wie soll ich das noch toppen? Von jetzt kann es eigentlich nur nach unten gehen. Das heißt, ich muss jetzt, das nächste muss entweder so phänomenal werden, dass es das jetzt noch toppt und das kann ich, glaube ich, gar nicht leisten. Oder ich warte eine Weile, bis es in der Belanglosigkeit verschwunden ist.
Und setze mich derweil auf ein Kanonenrohr.
Und mache dabei weiter Musik, mache das If I Could Turn Back Time Video, was ja auch legendary ist. Die Sachen, die sie abgelehnt hat, das muss man mal auch kurz erwähnen. Sie hat Pretty Woman abgelehnt.
Wow.
Sie hat She-Devil abgelehnt. Roseanne Barrs Rolle in She-Devil hat sie abgelehnt. Sie hat den Rosenkrieg abgelehnt. Also Kathleen Turners Rolle. Also all das, ich meine, ich kann sie mir in all diesen Rollen fantastisch vorstellen, außer bei She-Devil, weil sie war nie hässlich. Das würde keinen Sinn machen. Da fand ich Roseanne Barr gut besetzt. Aber ja, auch absurd, ne? Das, also ja, hat sie alles abgelehnt. Dann hat sie, also mein erster ist dann der Hochzeitstag. Hochzeitstag war 96, nee, das ist zu spät.
Dazwischen kamen noch mehr Jungfrauen küssen besser?
Den wir leider nicht finden konnten. Ich wollte ihn gerne noch machen für euch, weil das ein Dollarfilm, also naja, ein Dollarfilm ist es nicht, niedlich. Aber es ist ein netter Film, ja. Genau. Winona Ryder, Christina Ricci, Before Addams Family und Cher und wie heißt der, Bob Hoskins,
ja.
Auf den sie bestanden hat. Sie hat auch den Regisseur aussuchen dürfen.
Von Roger Rabbit.
Ganz viele Leute aussortiert. Den Regisseur hat sie aussortiert, die eine Tochter wurde aussortiert auf ihren Wunsch hin. Und ja, den Film kann man momentan nirgendwo kaufen in Deutschland. Also es gibt ihn nicht bei Amazon, es gibt ihn nicht bei Disney, es gibt ihn nicht bei Netflix.
Was man kann ihn gebraucht auf DVD kaufen. Das
ja,
ja man, das sollte man mal machen, alleine wegen dem Song. Der Song ist super.
Ja, der Schub-Schub-Song.
Ja.
Genau. Ja, das ist irgendwie ganz cute. Genau. Worüber wollen wir jetzt sprechen?
Du wolltest über deinen nächsten Film sprechen.
Ja, aber soll ich über Suspect sprechen? Oder wenn,
nee, ja. Also Cher hat zwischendurch, irgendwie kurz zwei Sätze, um das abzuschließen, so Gastauftritte absolviert als Cher, zum Beispiel in Pret-a-Porter, da ist sie, läuft sie kurz zweimal durchs Bild. auch ein Robert Altman-Film, also jetzt Leute, die sie angerufen haben und gesagt haben, kannst mal einen Tag kommen und zweimal durchs Bild laufen, das hat sie dann gemacht. aber ansonsten hat sie darauf gewartet, dass ihr irgendwas angeboten ist, wird, was ihrer würdig ist, und hat zwischendurch weiter mehr oder weniger erfolgreich Musik gemacht.
Comeback-Tournees.
Und irgendwie mit Comeback-Tournees.
Die Farewell-Tour Part, ja, genau, 15.
Genau, richtig angefangen, Asche zu machen. Also da hat
sie Las Vegas Residency. Jahre,
sie, ja, war die aller, sie war die allererste. Das, und ja, die, und es begab sich zu der Zeit, dass Madame eine Las Vegas Residency gekriegt hat für, ich glaube, damals 50 Millionen Dollar. Sehr, sehr viel Geld.
Was heute 150 wären.
Was heute 150 wären.
Wir reden von Ende der 70er.
Hm.
3 Jahre.
Und also dann kam Barbies Film. Und
Barbie, nee, Bitte. Also der kam ja 96, der Hochzeitstag.
Das erzähl ist mal vom Hochzeitstag.
Sprung. Okay.
Wir springen.
Ich erzähl vom Hochzeitstag, wir springen jetzt einfach ein bisschen nach vorne. Ach
so, kleinen Moment.
Ja.
Herr Schulz grätscht nochmal unelegant dazwischen, weil eine so wichtige Sache muss man noch erwähnen. Bevor sie Hochzeitstag gemacht hat, hat sie zum ersten Mal Regie geführt.
Wo? Ach, dieses Abtreibungsding.
Dieser Film hat auf Deutsch den unerträglichen Titel Haus der stummen,
ja,
Schreie.
Genau. Ja, genau. Ja.
Und ist ein, aber wirklich sehr ansehnlicher, ja, ist ein wirklich sehr ansehnlicher Film über die Geschichte der Abtreibung in, ja, den USA. Das war eine der ersten großen HBO-Produktionen und da hat sie Regie geführt und auch eine Ärztin gespielt.
Genau.
Und das kann man auch nach wie vor, obwohl der Film inzwischen wirklich 25 Jahre auf dem Buckel hat, sehr gut gucken, weil man da sehr informiert wird und sie auch da wieder was macht, was sie eigentlich die ganze Zeit gemacht hat, nämlich ihre politischen Meinungen immer vorne auf der Zunge haben und einfach Leuten auch sagen, dass sie ein Arschloch sind, wenn sie das findet.
Das Spannende ist ja, dass sie ja selber eigentlich abgetrieben hätte werden sollen. Also ihre Mutter saß ja in der Abtreibungsklinik und war drauf und dran, sie abzutreiben, und dann kam irgendwas dazwischen und sie hat es nicht getan.
Überleg mal.
Ja. Überleg
alleine
mal,
das zu wissen.
Und ihre Mutter ist ja jetzt auch Pro-Liferin, also die ist sehr gegen Abtreibung und setzt sich dafür ein. Sie haben da offensichtlich sehr unterschiedliche Meinungen, Gott sei Dank. Ja, aber Cher wäre abgetrieben worden.
Stell dir mal vor, und sowas erfährt die dann irgendwann ja von der Mutter. Also da denke ich jetzt auch an Tina, wenn Tina, die weiß, die wusste, dass sie ein ungeliebtes Kind ist. Die Mutter wollte nicht schwanger werden noch mit dem Kind. Und das hat die der ins Gesicht geschleudert, seitdem die 3 ist. Und auf solchen, was ich immer so schön finde, ist daraus eine Kraft und nicht eine Verzweiflung zu ziehen. Weil eigentlich ist mein Impuls, wenn mir meine Mutter sagen würde, du scheiß Balk, ich wollte dich sowieso nicht, ich hätte dich abtreiben sollen. Ich würde ja depressiv werden. Ich würde mich in die Ecke verziehen und traurig werden. Und bei Cher und Tina und bei wem auch immer scheint es Kräfte rauszufordern. Jetzt zeige ich es dir erst recht. Wen
Feuer
du hier hättest abtreiben wollen, ich zeig's dir, du Fotze. Weißt du so, das muss man jetzt mal so sagen.
Ich glaube, wenn man das Verhältnis zwischen Cher und ihrer Mutter nochmal begreifen will, es gibt einen wunderbaren Film, der auch frei verfügbar auf YouTube ist, Mommy and Me, den Cher selber finanziert und produziert hat. Mama lebt nämlich noch. Mhm.
Georgia Holt lebt noch, hat gerade ihr letztes Country-Album rausgebracht. Ja,
96 und sieht gut aus.
Aus Aufnahmen, die sie irgendwo in der Garage gefunden hat. Cher ist wohl auch ein bisschen drauf, das haben sie irgendwie vergessen. Keiner kann so richtig sagen, in Interviews, wann sie es aufgenommen haben, man weiß es nicht.
Lange her,
ja.
Aber die Mutter ist fit und die haben auch ein gutes Verhältnis.
Jedenfalls. Ja. Los Angeles 1996.
Nein. Es gibt eine wunderschöne, also die Folge an sich ist nicht so wunderschön, RuPaul's Drag Race Folge, wo die Mädels in der Staffel Georgia Holt und Chaz Bono, also ihren Sohn, Chers Sohn, interviewen sollen, und da spricht sie auch ganz frei über all die, also genau. Georgia spricht ganz frei über diese Aufnahmen, sie spricht über ihre Pro-Life-Geschichte, über die Abtreibung möchte sie nicht so sehr reden.
Nee, aber es ist trotzdem interessant.
Ja,
also die erzählt gut, finde ich auch.
Ja,
Die Mädels haben sich ein bisschen blamiert, aber es war trotzdem gut.
Die meisten. Ja.
Jedenfalls, Los Angeles 1996, Cher dreht der Hochzeitstag. Barbie, bitte.
Ja.
das wolltest du sagen.
Ja, ich wusste das doch, deswegen habe ich da reingegrätscht. So, genau, der Hochzeitstag ist also keiner von Chers großen Filmen, muss man sagen. Er ist jetzt keiner von denen, sie ist dafür nicht für einen Oscar nominiert worden, aber sie war natürlich trotzdem großartig. Und der Film an sich ist ein schöner, netter, kleiner Film. Ich mag den sehr, sehr gerne. Chess Palminteri, der auch den Bösewicht in dem Film spielt, hat auch das Theaterstück dazu geschrieben und hat dann Cher, weil sie irgendwie befreundet waren, dazu überzeugt, dass sie in dem Film mitspielt. Er hat Regie geführt, hat das Drehbuch geschrieben. Nee, Regie hat er nicht geführt. Paul Mazursky hat Regie geführt, aber er hat das Drehbuch dann geschrieben. Und Cher spielt eben Margaret. Margaret will sich am Beginn des Films umbringen. So, damit kommen wir rein. Das ist so, die läuft irgendwo in L.A., läuft sie irgendwie die Straßen lang. Oder ist es in New York? I don't know. Und sieht total abgeranzt aus und ist total verheult. Und irgendwelche Jungs stehen vor ihrem Rolls Royce, wissen nicht, dass es ihrer ist und bieten ihr dann Geld an, geben ihr $20, weil sie so mitgenommen aussieht. Sie nimmt sich $20, steigt in ihren Rolls Royce ein und fährt weg. Super, das ist auch schon sehr schwer. Und dann fährt sie halt nach Hause und plant ihren Selbstmord. Also sie will sich umbringen, es ist ihr Hochzeitstag, ihr Mann ist ihr untreu. Ryan O'Neill spielt den Mann, der ist ihr untreu, der betrügt sie, der lügt sie an. Und sie weiß einfach, okay, sie hat ihr Leben hier vergeudet. Das Haus ist doll, sie haben auf jeden Fall offensichtlich viel Geld. Aber she's not happy. Und plant ihren Selbstmord. Und zeitgleich sieht sie, oder sie sieht's nicht, das wird nicht so ganz klar, über die Überwachungsmonitore, dass ein Kleingangster gerade sich Zugang zum Haus verschafft, um sie umzubringen. Den hat ihr Mann engagiert. Und ab da ist das Kammerspiel. Ab da sind sie nur noch in diesem Haus. Und es ist eigentlich nur noch sie an diesen Stuhl gefesselt und der Kleingangster, der sie umbringen soll, der selber total zerrissen ist. Der hat seine Schwester bei einem Hit, bei einem Kill-Auftrag, hat er aus Versehen seine Schwester umgebracht. Und das verfolgt ihn immer noch. Deswegen ist er die ganze Zeit am Telefon mit seinem Psychiater. So ein typisch jüdischer Psychiater, wie man ihn so klischeemäßig so aus dem Film kennt, der die ganze Zeit irgendwie so versucht anzurufen. Die machen dann immer so Klingelzeichen aus. Das ist total Banane. Während er also überlegt, also er wartet auf das Zeichen ihres Mannes, der ruft zweimal an und legt dann auf, dann weiß er soll sie erschießen. Und zwischendrin ruft der Psychiater an, der lässt immer nur einmal klingeln und ruft dann wieder an und dann geht die Therapiesession weiter. Also es ist total gaga. Und in der Zwischenzeit sitzt eben Cher auf diesem Stuhl und ist einfach Cher. Also sie sieht toll aus, es ist nicht wahnsinnig glamourös, ihre Haare werden natürlich irgendwie immer größer. Sie ist am Anfang aus der Dusche gekommen, da waren sie noch nass und zum Ende des Films sitzt sie so volle Lockenperücke auf dem Kopf, ist toll. Aber sie umgarnt ihn und sie versucht eine Beziehung zu ihm aufzubauen und plötzlich will sie gar nicht mehr sterben. Plötzlich versucht sie immer Sachen aus ihm rauszuholen, warum er eigentlich so ist, wie er ist. Er ist wahnsinnig impulsiv und reizbar und leidet offensichtlich darunter, dass er seine Schwester umgebracht hat und flippt dann immer wieder aus, dann will sie ihn verführen. Und es braucht wirklich eine gute Schauspielerin und es sind in dem Fall ja nur zwei, um ein Kammerspiel dieser Art schaubar zu machen, ne, um das gut zu machen. Es braucht ein gutes Buch und es braucht gute Schauspieler. Und offensichtlich haben sie beides, weil man schaut denen wirklich gerne zu. Und gerade sie ist einfach, mein Gott, sie ist Cher. Es ist sensationell, was sie da abliefert in dem Rahmen, den sie ihr gesteckt haben. Sie macht das wahnsinnig gut. Es gibt dann eine verwirrende Szene zum Schluss hin. Ich will jetzt nicht spoilern. Man ist sich nicht so sicher, hat sie den Typen umgebracht, bringt sie ihren Mann um, was passiert hier jetzt eigentlich? Klar, sie überlebt. Und auch da hat sie noch, also der Typ zerrt sie nach oben, der Mann kommt nach Hause und der Killer zerrt sie nach oben und du hörst zwei Schüsse und du weißt jetzt nicht, okay, ist sie tot, ist sie nicht tot. Und dann kommt der Killer alleine runter und du denkst, okay, hat sie umgelegt. Und 10 Minuten später kommt sie runter, hat in wahrer Cher-Tradition einen Outfitwechsel und einen Perückenwechsel gehabt. Es erklärt sich überhaupt nicht, warum, aber sie hat ein neues Outfit an und die Haare sind plötzlich, vorher hatte sie einen Hochsteckfrisur, plötzlich sind sie so nach unten und eher glatt und du denkst dir so, oh, okay, wow, ist halt Cher, so, warum auch nicht, ne? Ich mache jetzt kurz einen Outfitwechsel und einen Perückenwechsel, ja, aber sie spielt das in wahrer Cher-Manier, es ist bespickt mit kleinen Momenten, wo du verliebst dich in ihren Sarkasmus, sie leckt sich die ganze Zeit komisch die Lippen, das, was sie halt immer macht, sie hat diese wahnsinnig tollen Augen, diese riesengroßen Augenlider, diesen Space dazwischen. Und sie füllt dieses kleine Filmchen mit so viel Herz und Intensität und ja, mit Intensität. Es ist einfach toll, ihr zuzuschauen. Ich kann den Film empfehlen. Es ist kein großer Film, er wurde von der Kritik nicht wahnsinnig geliebt, aber ich schaue ihn immer wieder gerne und den könnt ihr auf Amazon tatsächlich auch anschauen.
Der Film lohnt sich auch noch aus zwei anderen Gründen, nämlich wenn man weiß, wen Cher da alles besetzt hat, weil sie das konnte, weil sie Cher war. In diesem Film spielen auch Steven Spinella und Jeffrey Wright, der inzwischen sehr berühmt ist, und Oscar-Preisträger mit. Und die sind da drin, weil Cher kurz vor den Dreharbeiten Angels in America auf dem Broadway gesehen hatte, wo die beiden Hauptrollen spielen, und dann gesagt hat, ich möchte gerne, dass die beiden in meinem Film dabei sind.
Wen spielen die denn?
Jeffrey, also Steven Spinella spielt den Psychiater.
Okay.
Und Jeffrey Wright spielt, ist glaube ich, insgesamt hat irgendwie vier Minuten Screentime oder irgendwie sowas. Aber jedenfalls.
Ach, der spielt vielleicht den Typen, den der andere umgelegt hat. Da gibt es einen Backflash.
Genau. Es kann sein. Ja. Ich kann mich daran nicht mehr genau erinnern. Aber jedenfalls, die Hintergrundgeschichte ist, dass diese. Also, der Psychiater war in dem Theaterstück eigentlich älter. Und Cher hat die Rolle dann einfach umbesetzt. Und Herr Wright, diese Rolle musste extra geschrieben werden. Das gab es in dem Stück eigentlich nicht. Und Madame hat aber gerne gesagt, sie möchte gerne, dass diese beiden Männer in dem Film mitspielen. Und deswegen mussten sie das dann auch. Also, nicht.
Super.
Es erklärt sich auch nicht wirklich, wie so vieles in ihrer Karriere. Man darf halt nicht so tief fragen, warum das so ist, sondern es ist halt Cher.
It's because I'm a fucking Oscar winner. Aber so. Wirklich, ich muss euch beiden sagen, und das ist beschämt, mich das zugeben zu müssen, den kenne ich nicht. Ich habe Tatsache noch einen Cher-Film jetzt, den ich mir angucken kann. Das freut mich wirklich. Wusste ich auch nichts von.
So, ich mache dann an dieser Stelle mal kurz weiter und wir begeben uns nur 2 Jahre in die Zukunft und klären auch einen weiteren Fakt und eine weitere Frage, die in dieser Folge schon aufgetreten ist. Nämlich 1998 macht Cher was ihre Karriere von so, zwischendurch hat sie übrigens in den ersten, sagen wir mal, in den ersten Momenten des amerikanischen Verkaufsfernsehens war Cher diejenige, die so richtig angefangen hat, Asche mit Verkaufsfernsehen zu machen. Also Cher war, sagen wir mal freundlich, 5 Jahre nach der Oscar-Nominierung nicht mehr unbedingt auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Hat aber immer dafür gesorgt, dass die Kasse ordentlich geklingelt hat. Jedenfalls 2 Jahre nach der Hochzeitstag 1998 gibt es zwei weitere Höhepunkte in Chers Karriere. Der eine heißt
Vocoder.
Der eine heißt Vocoder und Believe. Ihr bis dato, also auch 22 Jahre später, immer noch größter Hit. Das war eine weltweite Nummer 1 und das Album hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Und wurde auch, wie Tatjana schon ausführlich geschildert hat, von allen Homosexuellen auf diesem Planeten heiß und innig geliebt. Aber Cher machte auch noch was, nämlich Cher spielte eine Nebenrolle in einem Kostümschinken, glaube ich, kann man so sagen. Dieser Kostümschinken hieß Tee mit Mussolini.
Ach Gott, die Augenbraue, da hat sie diese Augenbraue. Ja, ja.
Und ist mein vielleicht liebster Cher-Film, weil Cher selber zugibt, dass die Rolle, die sie da spielt, nämlich eine reiche, durchgeknallte, ehemalige Broadway-Tänzerin, die jetzt zweimal reich verheiratet ist und mehr Geld hat als der liebe Gott und kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in Italien damit beschäftigt ist, Gemälde einzusammeln, also so Picassos und sie liebt moderne Kunst und sehr deutlich jüngere Männer, hat auch ein neues Gesicht extra für diesen Film spielt zusammen mit der absoluten Creme de la Creme der englischen Schauspielerin, also Maggie Smith, Judi Dench, Joan Plowright, also jetzt nicht, irgendwer, sondern irgendwie so die absolute A-Liga der englischen älteren Damen die retten zusammen alle vier. Cher spielt eine Jüdin, was den Film zusätzlich interessanter macht und die Handlung komplexer. Die retten zusammen Kunst und benehmen sich unmöglich teilweise. Cher trinkt auch sehr viel und verliebt sich dann in einen italienischen, sehr deutlich jüngeren Nazi, der aber sehr schön ist und einen schönen Bart hat.
Na dann.
Und von dem sie aber weiß, dass er irgendwie nur damit beschäftigt ist, ihre Gemäldesammlung eigentlich den italienischen Faschisten übergeben zu wollen. Es gibt jedenfalls eine wunderbare Szene, auf der Cher auf einem Boot davongleitet in die Ferne. Das lässt auch jedes Tuntenherz nochmal erglühen. Es gibt ein großes Happy End. dieser Film ist der letzte Film, ich glaube der letzte Film von Cifarelli, also an dem italienischen Meisterregisseur. Sie hat sich wieder daran orientiert, was Meryl Streep ihr viele Jahre vorher mal gesagt hat, nämlich dreh mit interessanten Regisseuren. Wenn der Film scheiße wird, hattest du trotzdem ein interessantes Erlebnis.
Und hast was gelernt.
Und hast was gelernt. Und daran hat sie sich auch hier wieder gehalten. Und zumindest meines Wissens ist es das letzte Mal, dass Cher sowas Ähnliches spielt wie eine ernsthafte Rolle, die nicht sie selbst ist. Hat ein paar Jahre später nochmal den, meiner Meinung nach, einen der absurdesten Filme aller Zeiten gespielt. Matt Damon und Greg Kinnear spielen siamesische Zwillinge, die nach Hollywood gehen, um da berühmt zu werden. Und Cher spielt sich selbst für ungefähr 45 Minuten und versucht, die Karriere dieser beiden zu befördern. Dieser Film ist eine herzzerreißende Komödie, weil sie so völlig gegen die Wand geht. heißt Unzertrennlich. Kann man auch angucken. Vor allem irgendwie Greg Kinnear und Matt Damon sehen sich ungefähr so ähnlich wie
Barbie und ich.
Wie Barbie und Tatjana, also nicht so wirklich. Spielen aber Zwillinge, die auch aneinander und Cher hüpft die ganze Zeit um dieses aneinander geklebte Zwillingspaar herum und ist Cher. Das kann man und wird auch als Cher die ganze Zeit behandelt und irgendwie das ist schon relativ absurd, dass Barbie guckt so, als würde sie den Film nicht kennen.
Ich auch lange nicht. Ich kenne die Szene, wo sie ihren Publicist oder ihren Manager, der sitzt am Tisch und sie schreit ihn irgendwie an und da kommt dieser famous Satz her. Because I'm a fucking Oscar winner.
Genau, because I'm a fucking Oscar winner. Das sieht man in dem Film nicht wirklich. Das ist, soweit ich weiß, der bisherige Abschluss ihrer Filmografie. Jedenfalls in
Mamma Mia.
So, ja, aber jetzt so von Auftritten, wo sie einfach Cher ist. Mhm. Und sie ist halt, natürlich hat sie in der Zeit auch die vielleicht berühmteste Will & Grace Folge aller Zeiten gedreht, Jack, also nochmal eine reinhaut und den eben schon zitierten Satz Snap out of it sagt, nachdem er ihr gesagt hat, die Szene ist ganz süß, weil Jack ist der vielleicht größte lebende Cher-Fan und ist mit einer Cher-Puppe in einem Restaurant und alle sind genervt, weil sie 2 Stunden darauf warten mussten, dass im hinteren Teil des Restaurants ein Platz frei ist, damit nicht alle Cher anstarren. Jedenfalls kommt dann die echte Cher irgendwann und Jack versucht die ganze Zeit, versucht die ganze Zeit, sie darüber zu belehren, wie man eine anständige Cher macht. Und Cher
If I could turn back time, oh!
Genau, und Cher singt ihm dann auch einen vor. Also das, was man daran sieht, Madame hat einen gesunden Sinn für Selbstironie weiß, wer absolut sie ist. Und wenn man den Hintergrunderzählungen glauben darf, war auch sehr leicht und easy am Set. Hat nur darauf bestanden, dass ihre gesamte Bagage mitkommt. Brauchte also 3 Trailer statt einem. Vielleicht kommen wir damit auch zu was sie in der Zeit anfängt. Nämlich Cher und Sonny Bono hatten eine Tochter. Oder haben zumindest eine Tochter bekommen oder haben das geglaubt, die sie Chastity genannt haben, was ich immer einen furchtbaren Namen fand. Warum nennt man sein Kind Enthaltsamkeit? You never know. Jedenfalls, Chastity blieb nicht Chastity oder war das eigentlich auch nie. Vielleicht möchte eine der anderen Damen sagen, was aus Chastity geworden ist.
Raus damit.
Er heißt jetzt Chas Bono.
Genau, Chastity heißt jetzt
Chas Bono. Trans Advocate, ist ein Trans-Mann und ist, delightfully clumsy, will man sagen.
Ein Bärchen.
Ein Bärchen, genau.
Hat
bei Dancing with the Stars mitgemacht und ja, nicht mit Grazie gepunktet. So ein bisschen wie Kerstin Ott bei der Staffel, wo ich mit Barbara Becker war. Aber ist halt ein wirklich toller Trans-Advocate, spricht über all diese Dinge sehr offen, spricht über seine Transition sehr offen. Cher hat Probleme gehabt damit. Cher hat ja vorher sich erstmal als Lesbe geoutet. Und auch das hat sie nicht verstanden. Auf typische Cher-Art war sie halt so delightfully ignorant und war so, Ja, wer will denn Sex mit Muschis haben? Das ist doch furchtbar, da sind keine Pimmel dabei. Wer will denn sowas? So, man verzeiht ihr halt, weil sie das Herz am rechten Fleck hat und weil sie dann auch in dem Moment, wo sie es dann endlich gerafft hat, was da los ist, nichts als Support hatte, flammenden, mütterlichen, von grenzenloser Liebe durchsetzten Support. Deswegen verzeiht man ihr das, aber ja.
Sie hat halt, höchstwahrscheinlich ist sie ja so sehr hetero-Frau. Sie hat ja sich so über ihren Körper und ihre Sexualität auch höchstwahrscheinlich selber definiert. Immer die jungen Freunde von Tom Cruise bis David Geffen. Ich meine, mit wem hat die alles geschlafen, die ja, eindeutig homosexuell sind? Also ich verstehe es eh nicht, aber die haben wohl auch alle die Augen zugemacht und dachten, das ist jetzt eine Transe im Bett oder so. Anders geht es ja alles gar nicht. Aber die hat immer junge Menge flachgelegt. Und daher, wenn man sich so über Muschi-Schwanz definiert, und nicht höchstwahrscheinlich gebildet ist. Also ich glaube nicht, dass sie gebildet ist. Die hatte eine Leseschwäche und die war in der Schule mit 16 raus und so.
Ja, die hat Leseschwäche halt, hat sie nach wie vor. Wer ihr auf Twitter folgt, sie ist auf Twitter
sehr aktiv. Ja, tausend Fehler.
Ist Legasthen und Emojis sind ihr größter
Freund. Aber die hat halt nicht, Bildung heißt ja nicht, dass sie nicht intelligent ist.
Eben.
Sie ist auf eine andere Art intelligent. Und als sie das dann gerafft hat, dann hat sie es eben, wie du sagst, bedingungslos unterstützt. Und das ist natürlich ein großer Pluspunkt.
Ja.
Da kann man auch vorher diese Irritation einer nicht gebildeten Frau, die sagt, wieso, hä, wie jetzt Lesbe, wie, hä?
Welche Frau will denn kein Pimmel?
Genau, das kann ich dann auch nachvollziehen auf dem Bildungsniveau, sozusagen.
Und jedenfalls das, was ich daran immer bewundernswert fand, an ihrem Umgang mit Chaz, war, dass sie auch aus ihrem eigenen öffentlichen Unverständnis, also die wusste ja, dass sie das nicht genau verstanden hat. Was sie auch wusste, war, dass sie ihr Kind liebt, egal was dieses Kind ist, und dass sie immer hinter diesem Kind stehen wird, egal was dieses Kind beschließt. Und dass, also Cher ist, glaube ich, die Figur, an der man am eindrucksvollsten erklären kann, wie man ein Trans-Ally wird über ein rundes Jahrzehnt, indem man immer mehr über die Sache lernt, die man vorher nicht verstanden hatte.
Ja, und sich selbst reflektiert dabei.
Und die, und die auch nie gesagt hat irgendwie so, dass sie der perfekte Ally ist, sondern die immer gesagt hat, I love my child. And irgendwie, I love my son. Und wenn sie irgendwie bei David Letterman sitzt und die Pronomen durcheinander bringt, dann sagt sie, ah, he's gonna hate me because I just fucked up the pronouns. But, so, that doesn't change my love for him.
Ich finde auch, also das ist eine Sache, die mir oft begegnet ist, auch bei Caitlyn Jenner war das ja wieder ein Thema, dass man so der Familie das so wahnsinnig angekreidet hat, wenn die Pronomen durcheinander gebracht wurden, wo ich dann auch denke, mein Gott, das sind Leute, die haben 20 Jahre lang eine innigste Beziehung mit diesem Menschen. Und wenn da mal die Pronomen durcheinander purzeln, die Personen selber sind darüber ja gar nicht offended, großartig, sondern die haben dafür wahrscheinlich noch mehr Verständnis dafür, als viele Leute, die das von außen betrachten und sagen, oh, das ist aber falsch, das hätte sie nicht sagen dürfen, cancel her.
Du. Ja. Und wie nahbar macht sie das für alle Eltern, die mit dieser Situation erstmal klarkommen müssen und damit ja auch nicht zu Fachleuten über Nacht werden? Ja.
Geht doch und gar nicht. Eine Sache, die glaube ich, bei Trans-Eltern eben oft auch eine Rolle spielt, die im Zuge dessen überall die Dinge, die man eben redet, wenn ein Kind seine Transition vollzieht, eine Sache, die dabei oft untergeht, ist der Verlust des Kindes. Ne? Also es klingt erstmal so, ja, aber du verlierst dein Kind doch nicht. Natürlich verlierst du dein Kind nicht, aber du verlierst das Kind, mit dem du geglaubt hast, 17 Jahre lang, 18 Jahre lang, 20 Jahre lang, wie auch immer, verwandt gewesen zu sein. Und du gewinnst dadurch ein neues, aber der Verlust ist ein Trauerprozess und das muss auch passieren dürfen, auch wenn das in der Öffentlichkeit passiert und für manche Leute schwer verdaubar ist.
Ja, finde ich auch. Absolut. Und da hat sie es ganz großartig gelöst. Ja. Und die haben ein gutes Verhältnis heute und alles ist wunderbar, höchstwahrscheinlich bei denen familiär.
Ja.
So, Chaz ist inzwischen auch Schauspieler und hat auch in American Horror Story mitgespielt und das auch sehr fein gemacht, das sollten wir auch mal sagen.
Ja.
Und das kann man sehr schön gucken.
War in Cult dabei und in Roanoke, meine ich.
Genau.
Ja.
Aber Chaz hat auch nicht aufgehört zu spielen und hat 2010 einen Comeback.
Hätte sie mal.
Und ich bin da ganz anderer Meinung. Hat 2010 ein großes Comeback angezettelt.
Ja.
Dieses Comeback bezog sich auf einen damaligen Trend, der jetzt noch ein bisschen leiser ist, aber den es immer noch gibt. Dieser Film hieß Burlesque. Genau. Und hatte Und die zweite Hauptrolle wurde von jemandem gespielt, der, glaube ich, gerne Chea wäre, aber nie Chea sein wird. Diese Person heißt Christina Aguilera. Und dieser Film war ein, sagen wir es mal freundlich, Campfest vom Allerfeinsten. Also Chea spielte eine Nachtclubbetreiberin, die ein, Barbie, möchtest du vielleicht?
Es ist ja mein Film, insofern ja, mache ich vielleicht weiter. Regie geführt hat Steve Antin, den ich nicht weiter kenne. Kennt ihr den? Mm-mm. Nein, auch nicht. Wird Gründe haben, warum der für so einen Blockbuster besetzt worden ist. Es war von vornherein klar, dass das ein Kassenschlager wird. Da war sehr viel Geld wurde investiert. Und ja, Christina Aguilera spielt die eigentliche Hauptrolle. Und auch da muss man wieder sagen, es braucht eine Frau von einem sehr großen, von einer großen Selbstsicherheit, dass sie sich als alternde Showdiva, als alterndes Showpony, so ein junges, sehr talentiertes Ding mit, das ist vielleicht diskutierbar, mit einer größeren Stimme und definitiv einer größeren Karriere, an die Seite stellt und sich und kein Problem damit hat, dass die jünger ist, schlanker ist und vielleicht eine größere Stimme hat. Das, Madonna hätte das nicht gemacht, zum Beispiel.
Never.
Tina hätte das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Never. Marilyn hätte das nicht gemacht. Cher did. So, Burlesque 2010. Das Drehbuch ist, wenn man Coyote Ugly gesehen hat, weiß man genau, was in Burlesque passiert. Es ist eigentlich dasselbe Drehbuch. Man hat die Namen vertauscht, man hat es ein bisschen ein paar Jahre nach oben gehoben. Und so, man hat es ein bisschen durchgemischt, aber am Ende des Tages ist es mehr oder weniger dasselbe Drehbuch. Aber allein der Cast, also Alan Cumming spielt mit. Wir haben, wie heißt die Kleine? Ich vergesse seinen Namen immer. Stanley Tucci. Ich liebe Stanley Tucci. Und er macht in dem Film auch eigentlich wieder das, was er bei The Devil Wears Prada schon gemacht hat. Also er ist der Schwule. Ich meine, dass der die Hete, die die meisten Schwulen spielt und auch die besten Schwulen spielt, finde ich. Man nimmt sie ihm sehr ab, man fühlt sich nicht diskriminiert. Und auch hier spielt er wieder eben den Typen, der so quasi hinter den Kulissen fungiert, der sich ein bisschen um die Kostüme kümmert und sich um das neue Ingenue, um das neue Kind im Stall kümmert, liebevoll. Der ist mit Cher sehr lange schon befreundet. Cher betreibt diesen Nachtclub, eben genannt Burlesque. Den betreibt sie eben schon sehr lange und die Mädels da machen Burlesque-Nummern, aber sie lip-sinken. Und Christina Aguilera ist ein junges, getriebenes Mädchen vom Lande, das mit ihren letzten Kröten nach L.A. fährt, um an ihrer Karriere zu arbeiten. Die ist irrsinnig ambitioniert, sodass es manchmal schon ein bisschen nervt. Aber sie will eben unbedingt auf die Bühne und sie lässt auch nicht locker. Was wiederum Cher, also der Rolle von Cher, Tess, wahnsinnig imponiert, weil die einfach nicht locker lässt. Die fängt einfach an zu kellnern, die greift sich das Tablett, ohne engagiert worden zu sein, fängt an zu kellnern in dem Laden und dann sagt sie immer, wie komme ich auf die Bühne, wie komme ich auf die Bühne? Und ja, es ist ein Campfest. Alan Cumming spielt mit, Cher spielt mit Kristen Bell, Cam Gigandet, der wahnsinnig sexy ist, Eric Dane spielt mit. Also es ist
Peter Gallagher.
Es ist ein Fest, ein Fest, ein Fest. Und Cher kann das machen, was Cher am besten tut, wenn man sie nur als Schwulen-Ikone sieht. Sie kann glitzern, sie kann Perücken wechseln, zwischendrin singt sie mal ein bisschen, sie muss sich nicht bewegen, sie muss nicht groß tanzen. Sie kann wahnsinnig gute One-Liner absetzen die ganze Zeit. Also es ist ein One-Liner-Fest auch von Cher. Und die Nummern sind, das ist alles so ein bisschen Pussycat Dolls. Wer das nicht weiß, die Pussycat Dolls von Nicole Scherzinger waren ja tatsächlich eine Burlesque-Tanzgruppe, die in einem Laden aufgetreten ist, den Johnny Depp irgendwann gekauft hat. Und das ist so ein bisschen das, was in dem Laden halt passiert. Die Mädels sind halt gut, die treten zusammen auf, die tanzen. Und dann kommt eben Christina Aguilera, Zitat von Kristen Bell in dem Film, so eine Alte mit so einer Mutantenlunge kommt dahin. Und die ist halt die erste Kristen Bell, wie sie sabotieren und zieht, während sie endlich auf der Bühne gelandet als Lip-Sync-Artist ihre Nummer tanzt, zieht Kristen Bell das Stromkabel und die Musik geht aus und keiner weiß, wie es weitergehen soll. Und dann ergreift Christina ihre Chance und stellt sich hin und fängt an zu singen und bläst alle weg. Und plötzlich ist da eine Liveband, obwohl im Laden nur Playback läuft die ganze Zeit. Aber da ist eine Liveband, die natürlich sofort den Song kennen und mit einsteigen. Und ab sofort ist sie der große Star. Und sie und Cher haben so eine, naja, es ist so ein bisschen Konkurrenz, aber irgendwie ist es auch Mutter-Tochter. Und Cher ist impressed von der Alten, gibt ihr so eine Make-up-Lesson, wo man, also es ist so ein bisschen wie ich bei The Diva in Me die Leute geschminkt habe, es ist sehr für die Kamera geschminkt. Plötzlich hat sie eine rote Lippe und du weißt nicht, woher sie kommt. Cher hat sie nicht geschminkt. Aber ja, es ist sehr schön. Es ist ein bisschen The Devil Wears Prada. Es ist sehr, sehr, sehr glittery, sassy. Cher hat immer so einen Glitzer auf dem Lied und so und es macht sehr viel Spaß. Und es ist Gay Heaven am Ende des Tages. Die Story ist dünn. Es ist, wie man sagt, wenig Fleisch, viel Soße. Aber ja, Es macht Spaß, ihn zu gucken. Es sind wahnsinnig toll choreografierte Nummern dabei. Jede Nummer, der Soundtrack lässt sich wirklich nicht lumpen. Der Soundtrack ist gut. Und alles von Christina gesungen, bis eben auf zwei Nummern von Cher. Und Welcome to Burlesque kennen wir natürlich alle. Dann singt sie noch You Haven't Seen the Last of Me. Da hat sie auch wieder einen ihrer alten Leute ins Boot geholt. Ein Song, Right Hell, glaube ich, der schon ganz viel für sie geschrieben hat. Sie hat darauf bestanden, dass er diese Nummer für sie schreibt. Und ja, der Film hat keine Layers, der hat wenig Mehrwert. Das ist ein kleines Musical-Spektakel, das man sich angucken kann und der einfach Spaß macht. Absolut. Und wenn man Cher genießen will, dann kann man den Film gut gucken, weil das macht sie wie immer toll.
Und genau das gilt auch für Mamma Mia. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Mhm. Genau das. Bloß, dass sie da nur 5 Minuten mitspielt. Aber trotzdem, die 5 Minuten sind Cher und fertig. Sinn, Idee dahinter, Handlung, alles egal.
Oder? Aber das ist ja bei Mamma Mia immer so.
Ja,
also das ist eigentlich irgendwie, egal. Da geht es ja eigentlich. Wenn man versuchen würde, was ich jetzt mal nicht will, diese Handlung sinnhaft zu analysieren, würde man sehr schnell man gegen die Wand laufen.
Man würde sich umbringen. Man würde sich umbringen. Aber das Schlaue von Cher war eben, dass sie sofort danach ein komplettes ABBA-Album auf den Markt geschmissen
hat. Was ja grauenhaft ist.
Ist das zweite schon raus? Mhm. Ehrlich?
Was ja grauenhaft ist. Also ich meine, das will man ja alles nicht hören, oder?
Doch,
willst du das hören?
Ja.
Ich will das auch nicht hören.
Ich will das
hören. Eins der erfolgreichsten Alben und man denkt echt so,
what? Ja, doch, schön. One of Us, traurig. Doch, schön.
Nein, ich denke auch die ganze Zeit, Mutter, da stehst du jetzt wieder vorm Mikro und machst Handwerk. Das will ich alles nicht.
Doch, ich will das alles. Ich will, dass sie noch 100 Jahre lang Platten macht, egal wie schlecht. Ich werde sie alle kaufen, ich werde sie mir alle anhören.
Das Lustige, ja.
Also was ich möchte, ist, dass Cher mal eine Platte aufnimmt, auf der Lieder sind, die ihr wirklich was bedeuten.
Hat sie an Commercial.
Ja, das ist wahr.
Ja, hat sie. Sie ist ja eben so cool, wenn sie sagt, ja, okay, die wollen die Platte nicht, dann gebe ich die halt im Eigenverlag heraus. Also sowas alleine zu bringen. Oder wie sie denn das zweite Mal in Las Vegas war, das Barbie, du weißt, wovon ich jetzt reden werde. Da war mal 2009 eins der... die sind ja gleich im Prinzip. Tina Turner hat auch eine Farewell-Tour nach der anderen seit den 80er Jahren gemacht. Und die 2009er Tournee wurde eingeleitet durch ein Doppelinterview in Las Vegas am Caesars Palace von Oprah Winfrey. Tina Turner und Cher zusammen im Interview. Und die sitzen da auf einer menschenleeren riesigen Las Vegas Bühne auf irgendwelchen Stühlen. Tina relativ fett noch, weil die aus der Rente kam. Cher wie Cher. Und Oprah Fan von beiden und ein Publikum nur aus Frauen.
Ja.
Und dann Tina so buddhistisch drauf und so weiter und dann fragt Oprah, sag mal Tina, wie ist denn das jetzt eigentlich bei dir und bei dir Cher auch mit dem Altwerden, wie ist denn jetzt Altwerden? Und Cher schreit sofort raus.
Tina fängt an mit buddhistischer Antwort.
Ja, Tina sagt so, ja toll, ich fühle mich viel besser. Und ja, und ich nehme das mit Open Arms, nehme ich das entgegen und so. Und dann fragt sie, und du Cher? Und Cher sagt nur,
it fucking sucks.
Ja, it sucks. Und die Leute, die Amis, wenn die so ein Schimpfwort im Fernsehen hören, die schreien ja vor Begeisterung, weil das so selten vorkommt.
Aber es war halt, das sind die beiden auch so runtergebrochen, ne?
So
Tina,
witzig.
Natürlich Sachen gemacht, natürlich an sich rumgeschnüffelt, natürlich
ohne Ende.
Hasst sie das Alter, aber ja, sie hat halt ein Image, dass sie...
Schleimt da rum.
Genau, schleimt da rum und schert halt so, Hose offen.
Sucks, ja. Genau. Und da hat sie auch alle Sympathien mitgekriegt. Ja. Also, dass diese Ehrlichkeit und dieses Raushauen, und deswegen hat sie auch zum Beispiel den erfolgreichsten oder einer der 5 erfolgreichsten Twitter-Accounts in Amerika, weil die ja trotz Rechtschreibfehler, die haut ihre Meinung raus, sie sagt, Trump ist eine super, super Arschlochnummer und die 1000 Schimpfwörter und ist so undiplomatisch und so echt dadurch, dass sie geliebt wird und nicht...
Ja, und stand jetzt auch, also bei during Black Lives Matter und dann den Protesten danach und auch die Wahldemos und so, da stand sie auch mit 74?
Ja,
74. In der wahnsinnigen Hitze stand sie auf der Straße und hat mitdemonstriert zwischen all den Leuten, ohne irgendwie das Geist, außer natürlich mit Nasenschutz.
Genau.
Macht sie auch.
Und jetzt hat sie vor 5 Tagen oder so kam ein Corona-Song raus für behinderte oder sterbende Kinder, irgendwie sowas gegen Kindernot. Von so einem All-Star-Cast, von denen ich keinen mehr kannte, außer Lenny Kravitz habe ich erkannt. Und das Schlimme an diesem Video ist, was auf YouTube zu finden ist, alle sitzen zu Hause im Schlafanzug im Prinzip und haben so ein Mikro vor der Nase und singen ihre Zeile. Die einzige mit riesen schwarzer Federperücke, die durch eine grüne Palmenanlage stampft, ist Cher, die toll. Wirklich wieder aussieht wie 12,5. Toll. Und immer unsere Cher bleibt. Und das, ja, man kann nur hoffen, dass der Witz sich bewahrheitet.
Only cockroaches.
Wer überlebt den Atomkrieg? Nur Kakerlaken und Cher.
Und man muss auch, also das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnen will. Als Sunny gestorben ist, ich glaube, wann ist der gestorben? 95 oder so?
Ja, irgendwann.
Skiunfall. Sie hat die Eulogy bei seiner Beerdigung gelesen, also seinen Nachruf quasi, stand sie da oben und hatte sich wahnsinnig vorbereitet. Und das gibt es sehr verpixelt, sehr schlechter Qualität auf YouTube, aber ich suche es raus und packe es in die Shownotes, weil es so berührend ist, wie sie über Sunny spricht. Die waren sich ja auch nicht immer grün, die haben ja auch eine bittere Divorce hinter sich, hat sie betrogen, hat 95% der Firma und allem diesem ganzen Imperium, was sie zusammen aufgebaut hatten, gehörte dann ihm nach der Scheidung, sie hatte quasi nichts. Und er hat sie danach dann auch noch in die Pflicht genommen, Auftritte mit ihm in Höhe von $1 Million absolvieren zu müssen, damit sie aus diesem ganzen Ding rauskommt, weil sie ohne ihn nicht auftreten durfte vertraglich. Also es war eine Scheißnummer. Aber trotzdem steht sie bei dieser Eulogy und spricht so schöne Wörter über ihn und weint die ganze Zeit. Und es ist wirklich süß. Zwischendrin muss man auch lachen, weil sie halt einfach auch urkomisch ist. Aber es ist so berührend, sie auch so zu sehen. Und auch da bleibt sie sich halt selber treu. Sie bleibt die Cher, die wir kennen und
das
lieben.
Ist der Trick.
Und es ist einfach, Es ist wunderschön, ihr zuzugucken, glaube ich, egal,
ich
was glaub, sie macht.
Ich glaube, das ist genau das Cher-Geheimnis, ist, sich treu zu bleiben.
Die Cher-Formel.
Ja, die Cher-Formel. Ja.
So, wir beschließen diese Folge mit Chers vorletztem Tweet, weil Madame eine Musikerin ist, eine gestandene Musikerin und deswegen auch immer mal wieder Songs auf ihrem Twitter-Account so jede Woche 3 oder sowas empfiehlt, die Leute dringend hören müssen. Der von gestern ist La Llorona von Javiela Vargas, die vielleicht ein paar Leute als die alte Dame kennen, die am Ende von Frida dieses wunderschöne Lied singt. Javiela Vargas war eine gestandene Lesbe und eine großartige Sängerin und eine der Liebhaberinnen von Frida Kahlo. Und dass unsere Cher diesen Song empfiehlt, macht es mir ganz warm ums Herz.
Du, unsere Cher hat auch, als meine Freundin Conchita Wurst damals den ESC gewonnen hat, hat sie auch wieder misgendert, hat auch wieder gesagt, der arme Junge, der arme Junge in Österreich so, aber Gott hat die eine dolle Stimme, aber die soll sich mal bessere Perücken kaufen, so, das geht ja so nicht. Aber Conchi ist bis heute super happy, dass Cher ihren Namen erwähnt hat und sie publicly geoutshoutet hat, wie auch immer.
Hat Cher eigentlich ein Weihnachtsalbum rausgebracht?
I don't know.
Nee, ne? Bisher noch nicht. Das ist natürlich auch ein großes Plus, weil das ist immer das Karriereende, finde ich, wenn die Weihnachtsalben rausbringen. Und da hoffen wir, dass wir noch viel von ihr zu erwarten haben. In diesem Sinne, meine Lieben.
In diesem Sinne, genau. Bleibt uns gewogen. Ihr könnt uns wie immer schreiben, wenn ihr Anregungen habt, Kritik habt, Lob habt, wenn ihr uns Ideen für eine neue Sendung geben wollt, wenn ihr eine Gegendarstellung gepostet haben wollt, dann schreibt uns bitte an tooldtodieyoungpodcast@gmail.com. Das Too ist jeweils die Ziffer 2.
So, do you believe in life after Cher? No, we don't. Bye-bye.
Bye-bye.